Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass wir damit rechnen können, dass du uns begegnen möchtest. Du hast dir Zeit genommen für uns und ich bitte dich darum, dass du diese Zeit jetzt so beschenkst, dass wir abschalten können von dem, was uns bis hierher begleitet hat. Nicht um es zu verdrängen, sondern um uns ganz auf dich auszurichten. Und ich wünsche, ja, ich erwarte mir, dass du uns begegnest und zwar so, wie wir das im Moment auch verkraften und aufnehmen können. Amen. Ja, der Schatz in meinem Gegenüber, den Schatz entdecken in meinem Gegenüber, das ist bestimmt ein spannendes Thema. Es ist eigentlich ein langweiliges Thema bei Menschen, die man sowieso gerne mag. Naja, Schatz, ist kein Problem. Das Problem entsteht da, wo man mit Menschen zu tun hat, die man nicht so mag. Ich habe das irgendwann mal gehört, das stammt nicht von mir. Also es gibt im Prinzip drei Kategorien Menschen. Die einen, die mag man richtig gerne, andere mag man nicht so gerne und die dritte Kategorie, die mag der Herr vor allem sehr gerne. Also das stammt nicht von mir und das ist ja auch dann immer wieder sehr individuell. Es geht natürlich, in dem, was Volker auch schon angekündigt hat und was wir die letzten Wochen gehört haben, gibt es natürlich einen Zusammenhang zwischen dem, meine Beziehung zu Gott, also Gott als Schatz entdecken, mich selbst auch als Schatz wahrnehmen und dieser Kategorie mein Gegenüber, den Nächsten oder das Du als Schatz wahrnehmen. Natürlich spielt das alles, hat das miteinander zu tun, spielt das zusammen, das ist ja gar keine Frage. Und trotzdem möchte ich gerne wieder nach demselben Schema vorgehen. Das heißt, wir haben drei Punkte bei diesem Schatzgeschichten. Florian, ich glaube, das da hinten können wir ausmachen. Das können wir uns sparen hier. Ich habe mal was da vorgestellt. Und zwar geht es los, den Schatz im anderen entdecken. Und spätestens jetzt sollten auch wieder alle gemerkt haben, es lohnt sich vorne zu sitzen. Ich habe meinen dickeren Stift vergessen, also damit müsst ihr leben. Ich habe das neulich in einem Vortrag gehört, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel Volker mal nehme, Volker ist zwar einiges älter als ich, aber man würde uns in dieselbe Altersstufe einordnen. wir haben das gleiche Geschlecht, eine ähnliche Familiensituation, also wir müssten uns eigentlich von allen äußeren Daten sehr gut verstehen, aber wenn er mir etwas sagt, dann heißt das noch nicht, dass ich das zu 100% verstehe. Wahrscheinlich nur 50%, sagt man so. In der Kommunikationswissenschaft hat man gesagt, 50% von dem, was jemand in dieser Situation, in meiner Situation mir sagt, kann ich verstehen. Das bedeutet ja auch immer, man kann das ja auch so mit den halb vollen und halb leeren Glas sehen, 50% verstehe ich nicht von dem, was er sagt. Das ist ja schon mal eigentlich ganz schön deprimierend. Ich habe das mal hier vorbereitet. Also auf der einen Seite steht Volker. Auf der anderen Seite stehe ich. Und 50% von dem, was er jetzt hier zu mir sagt, das liegt jetzt nicht an mir, ich kann es nicht verstehen. Also es liegt eigentlich mehr an Volker dann in dem Fall. Nein, es liegt natürlich an beiden. Umgekehrt gilt das ja genauso. Deshalb ist das wichtig, dass diese Brücke hier, die uns da ja eigentlich verbinden soll, dass die auf gesunden Pfeilern steht, und zwar auf drei gesunden Pfeilern, und die würde ich gerne mit euch mal ein bisschen genauer betrachten. Und der erste Pfeiler heißt, oh, falsch, peinlich, wenn man sich vorne verschreibt. Naja, man kann es noch erkennen, ne? Vertrauen, jedenfalls in der ersten Reihe. Wenn dieser Pfeiler nicht da ist, als Stütze für die Brücke, die uns verbinden soll, dann wird diese ganze Kommunikation nicht gut funktionieren. Sie ist also einer der, vielleicht der entscheidende Pfeiler, dieses Vertrauen. In Matthäus 6, Vers 14 können wir lesen, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch eure Verfehlungen vergeben. An dieser Stelle steht nicht Sünde, sondern wenn ihr dem anderen seine Fehler vergibt. Das, was er einfach falsch macht, vielleicht auch falsch ausdrückt und falsch rüberbringt, wenn ihr bereit seid, das zu vergeben, dann wird Gott auch euch vergeben. Vertrauen heißt, könnte man an der Stelle vielleicht so übersetzen, Fehler vergeben. Als ich so darüber nachdachte, habe ich festgestellt, Vertrauen, jemand anderem Vertrauen schenken, ist immer ein Vorschuss. Vertrauen bedeutet ja, okay, für die Zukunft gedacht. Vertrauen ist immer ein Vorschuss und Vertrauen ist ja auch nichts, wo man sagt, hier, das ist der Block Vertrauen, den habe ich jetzt zu dir, sondern Vertrauen ist immer auch ein Anfang. Ein Vorschuss und ein Anfang. Das bedeutet, ich beginne damit, jemandem zu vertrauen und dieses Vertrauen kann verschwinden und kann wachsen. Also so bleibt es etwas Dynamisches. Und als Voraussetzung dafür ist es natürlich wichtig, dass man auch sagt, dieses Vertrauen, das kann ich da eigentlich dann vor allem dann gut jemandem weitergeben, wenn ich mich selbst auch angenommen habe, so ein gutes Selbstvertrauen habe. Das hatten wir im Prinzip bei der letzten Predigt zu der Serie. Und eigentlich haben wir auch einen riesen Schatz bekommen von Jesus zu uns, weil er hat dieses Vertrauen zu uns. Er gibt uns einen Vorschuss. Er ist derjenige, der uns angenommen hat und er uns vergeben hat. Und auf dieser Grundlage, dass man selbst das bekommen hat, sollte es, ich weiß, dass das nicht, kein Automatismus ist, sollte es eigentlich wesentlich einfacher sein, zu sagen, ich kann auch anderen vertrauen, weil mir vertraut wurde. Aber zum Vertrauen schenken bedeutet, braucht man nicht nur dieses eigene Vertrauen, sondern man braucht es eigentlich auch, dass man, oder es drückt sich darin aus, dass man andere Leute, dass man anderen Leuten Raum gibt. Auf diesem Vortrag, ich hatte schon davon berichtet, auf Langeoog, da hat der Paul Donders gesagt, man muss, das fand ich so einen schönen Begriff, den anderen auf die flache Hand stellen. Nicht krallen, sondern auf die flache Hand stellen, damit er Raum bekommt und sich frei bewegen kann. Das ist so ähnlich wie, also ein Freund von mir, der hat 5 Kinder und die sind alle schon groß. Und die gehen so nach und nach und er hat ein bisschen gekrallt. Er hat ihnen schon gesagt, dass es auch eigentlich auch ganz gut wäre, wenn sie bleiben würden. Und ich glaube, er hat ihnen das auch manchmal vermittelt. Bei einer anderen Familie, die ich sehr gut kenne, in die ich hineingeheiratet habe, war das ganz anders. Die haben ihre Kinder auf weitem Raum gestellt. Und die Folge ist, dass sie ganz gerne nach Hause zurückkommen. Ob das der Fall gewesen wäre, wenn sie krallen, das weiß ich nicht genau. Raum geben, Freiheit geben, das ist eine gute Voraussetzung, um Vertrauen zu bekommen, Vertrauen schenken zu können. Und das, was ich ganz am Anfang schon mit diesem ein bisschen bösen Witz erzählt habe, heißt mutig lieben. Vertrauen bedeutet auch mutig lieben. Ich meine jetzt eben nicht nur die Leute, die man sowieso gerne mag, sondern die Leute, wo es vielleicht schwerer fällt. Die Menschen, wo man sagt, oh, da ist nicht sofort die Sympathiebrücke da, wo man sagt, jawohl, wir kennen uns kaum, aber wir verstehen uns, das kennt ihr, wenn man das erlebt. Aber wenn es nicht so ist, mutig lieben. Im 1. Johannes 3, Vers 16, 3, Vers 16 scheint irgendwie auch eine glückliche Kombination zu sein. 1. Johannes 3, Vers 16 steht, Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Darin haben wir erkannt, wie groß seine Liebe zu uns ist. Genauso, steht tatsächlich da, genauso müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Genau so. Das ist natürlich besonders schwer bei Menschen, die man nicht so mag. Sie genau so zu behandeln wie die anderen, wäre ja schon mal ein Anfang, sondern genau so. Mutig lieben heißt vielleicht auch mal mutig in eine Beziehung gehen, die man eigentlich so nicht gesucht hätte. Vielleicht nach dem Gottesdienst mal mit jemandem sprechen, mit dem man nicht immer zusammensteht. Wäre ein Anfang. Oder vielleicht mit Leuten, die in der Firma oder im Studium oder sonst wo vielleicht nicht im Mittelpunkt stehen, die anzusprechen mit Liebe. Man muss ja nicht gleich jeden umarmen. Liebe kann ja mit der Aufnahme einer Beziehung, mit eines Gespräches beginnen. Und nicht immer absichern, könnte mir das schaden, kann das zu anstrengend werden, sondern einfach mal, und deshalb habe ich es mutig lieben genannt, wirklich mutig lieben. Der zweite Pfeiler für Volker und mich und für alle anderen lautet Respekt. Respekt beginnt da, wo man sagt, also wenn Volker spürt, dass ich Respekt vor ihm habe, dass ich ihn ernst nehme und dass ich ihn wahrnehme, dann wird das schon mal einige Filter öffnen, dass wir uns mehr als 50% verstehen. Das wird schon einiges verursachen. Im Römer 12, Vers 10 können wir lesen, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig in Wertschätzung. Übertrefft euch in Wertschätzung. Übertrefft euch im Respekt den anderen gegenüber. Das ist schon stark, oder? Naja, ich bin begeistert davon, aber ich habe es auch schon letzte Woche gelesen. Respekt hat noch eine andere Funktion. Respekt verringert Angst. Wenn mir zum Beispiel andere Menschen komisch kommen oder ich schwierig ein Gespräch und eine Beziehung aufbauen kann, dann kann Respekt eine Hilfe sein, diese Angst vor der anderen Person abzubauen. Wenn ich Respekt vor ihr habe, weil sie das ist, was sie ist, dann wird das letztendlich beide weiterbringen. Wieder ein Vorteil, wenn man zu Christus gehört, ist, ich kann Respekt leichter anderen gegenüber zeigen und weitergeben, weil ich respektiert bin von Gott. Ich bin respektiert von Gott. Sonst würde er doch nicht immer mit mir zusammen sein wollen. Will er aber. Ich bin respektiert von Gott. Das ist deshalb vielleicht auch so schwer in unsere Köpfe hineinzubekommen, weil unser System, unsere Gesellschaft uns genau etwas anderes vermitteln möchte. Und zwar geht es in unserer Gesellschaft ja so, dass wir Respekt bekommen, wenn wir etwas leisten. Boah, der hat das und das gemacht. Boah, Respekt. Das hier, das ist der drittreichste Mensch der Welt. Boah, Respekt. Ob der als Sohn geboren wurde oder, also ich meine, in dieser Stellung, spielt überhaupt keine Rolle. Unser System ist ein Leistungssystem und dieses Leistungssystem bestimmt auch die Frage des Respekts. Und das können wir durchbrechen, indem wir Respekt vielleicht gerade Menschen gegenüber zeigen, die sonst keinen Respekt bekommen. Respekt in dieser Leistungsgesellschaft ist nicht christlich, sondern menschlich. Ich kann durch meinen Respekt, den ich anderen Menschen gegenüber zeige, diese Menschen auch stärker in dem Platz, in dem sie sein sollen. Ich habe das schon mal so genannt, in der Berufung, in der sie leben sollen, kann ich ihnen da auch helfen, diesen Platz zu finden und darin auch verstärken, wenn sie den Platz schon gefunden haben, indem ich das respektiere, indem ich sie ernst nehme, indem ich das unterstütze. Respekt ist ein Lebensstil, der eigentlich mehr ist als nur ein Pfeiler in dieser Kommunikationsbrücke zwischen uns beiden und euch. Der dritte Pfeiler lautet Dienen. Die sieht man gar nicht so gut, ganz hinten, oder? Jetzt schon. Ein Vers aus Matthäus 20, Vers 26. Aber bei euch darf das nicht so sein. Das sagt Jesus seinen Jüngern, als sie eine komische Diskussion führen. Bei euch darf das nicht so sein wie im Rest der Welt. Bei euch nicht. Und dann sagt er, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Das ist das Wertesystem von Jesus. Wer bei euch was zählen will, wirklich wichtig sein will, der muss den anderen dienen. Das ist nicht unbedingt das Wertesystem, auf das ich eben angespielt habe. Wer Jesus liebt, der sollte im Prinzip eine Sehnsucht entwickeln, andere Menschen voranzubringen, ihnen zu dienen, damit sie noch stärker das sein können, die Schätze in sich entdecken können und auch als Schatz sichtbar werden für andere. Der sollte andere anschieben, fördern, helfen. Das, was hoffentlich die meisten Eltern automatisch mit ihren Kindern machen. Sich hinter sie stellen, um sie voranzubringen, um ihnen gute Möglichkeiten und eine gute Ausgangssituation zu schenken für ihr Leben. Das sollte eigentlich etwas Normales für alle sein. Das Problem ist, dass das nicht immer so leicht ist, das zu tun, wenn man selbst so das Problem hat, das für sich zu empfinden. Wenn der Liebestank leer ist, was kann man dann machen? Wie kann der Liebestank meine Motivation, wie kann mein Vertrauen, mein Respekt und meine Dienstbereitschaft irgendwie entstehen oder gefördert werden? Ich habe in einem Buch dazu gelesen, dass es 5 Sprachen der Wertschätzung gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle sind, das hat der in dem Buch dann so gefunden. Aber wichtig bleibt, bitte? Stimmt das? Achso. Ihr habt nur miteinander geredet, gut. Wichtig ist es, in dem Gegenüber, mit dem ich zu tun habe, den auch so gut kennenzulernen, um zu erkennen, was sind seine Filter, wofür ist er empfänglich, was hilft ihm, wo kann ich das verstärken. Also es bleibt in Beziehung, wahrscheinlich bleibt man da immer auch lernender, weil sich da auch manches verändert. Aber wenn man mal zum Beispiel eine Beziehung, vielleicht sogar eine Ehe nimmt und der Mann möchte seiner Frau immer was Gutes tun, Wertschätzung äußern und schreibt ihr immer Karten. Du bist toll, siehst gut aus, irgendwas Nettes. Und sie denkt jedes Mal, ja, schönen Dank. Wäre besser, du würdest mal die Spülmaschine ausräumen. Oder saugen. Oder irgendwas. Dann wären diese Filter nicht richtig erkannt. Dann wären die Karten vielleicht nicht das Richtige an dieser Stelle, sondern die Hilfe, um das zu erkennen, was den Liebestank auffüllt. Na, das könnt ihr jetzt weiterspinnen, wie ihr das braucht. Ich denke, das Bild ist klar. Diese 5 Sprachen der Wertschätzung, die lauten laut diesem Buch Lob und Anerkennung als eine. Das zweite ist sich Zeit nehmen. Das dritte Hilfsbereitschaft. Das vierte Geschenke. Und das fünfte Körperkontakt. 5 Sprachen der Wertschätzung. Oder man könnte es auch nennen, dienen, damit es ankommt. Es ist wichtig zu wissen, welche Sprache mein Gegenüber versteht. Wenn der zum Beispiel mit Lob und Anerkennung überhaupt nicht umgehen kann, dann hilft das auch nichts, auch wenn ich das total gut finde. Vielleicht öffnet das gerade manchem Ehepaar hier die Augen und Ohren, was ich sage. Ich würde gerne mal diesen Punkt, diesen ersten Punkt abschließen. Die anderen sind viel kürzer, keine Angst. Macht mal die Augen zu und stellt euch eine Person vor, mit der ihr viel Zeit verbringt. Und vielleicht, wenn da nur der, was heißt nur, wenn da euer Lebenspartner oder Partnerin auftaucht, noch eine weitere Person. Und dann überlegt mal, ob euch klar ist, welche Sprache der Wertschätzung dieser Mensch hört. Gut, zu Hause müsst ihr weitermachen, wenn ihr nicht fertig geworden seid. Der zweite Punkt, jetzt muss ich mal zurückblättern. Ich schreibe hier gleich alle 3 auf, dann habe ich das. Den Schatz im anderen entwickeln. Und das dritte ist dann den Schatz in anderen erleben. Ich lese das extra, weil ihr da hinten das ja nicht lesen könnt. Also entwickeln ist der zweite Punkt. Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Den Schatz im anderen entwickeln. Das ist ja eine viel herausfordernde Sache. Wie kann ich das denn machen? Natürlich, das fällt uns nicht so schwer, das zu überlegen. Ich kann jemand anderen fördern. Ich kann ihn nach vorne bringen. Ich kann das, was Gott in ihn hineingelegt hat, sichtbar machen. Vielleicht ein bisschen herauskitzeln. Und das Zweite ist wahrscheinlich, die Konflikte mit den anderen möglichst schnell und möglichst gut und fair zu lösen. Dazu braucht es eigentlich eine richtige Kultur. Gerade in der Gemeinde oder auch in der Familie braucht man eigentlich eine Kultur, wie das geschehen kann, wie diese Konflikte gelöst werden kann und der andere gefördert werden kann. Und wenn ich hier so stehe, dann spreche ich bestimmt nicht als der, der das beherrscht, sondern als einer der Lernenden. Aber wenn wir das praktizieren, wenn wir aus Liebe Vertrauen und Respekt und Dienst schenken, dann ist das sicherlich eine Kultur, die manches verändern kann. In Johannes 15, Bibelkenner werden das wissen, dort steht ein Gleichnis dafür, wie diese Beziehung zwischen Gott und Mensch geschehen kann. Und dann kommt das Wort andauernd vor und bleibt und bleibt und bleibt. Wenn ihr bleiben werdet in mir und ich in euch und wenn du bleibst und dies Bleiben steht in diesem kurzen Abschnitt vom Weinstock ganz stark im Mittelpunkt und drückt die Beziehung zwischen Jesus und den Menschen aus. Wir müssen dabei bleiben. Natürlich in einer Beziehung auch. Wir müssen bleiben. Sonst können wir nicht in einer Beziehung stehen. Den anderen fördern bedeutet, ich zum Beispiel als Möglichkeit, ich bete für ihn. Ich bete konkret für ihn. Für seine Anliegen. Das bedeutet, ich beschäftige mich mit ihm. Ich weiß, was ihn bewegt. Ich höre zu, ich nehme mir Zeit und ich investiere vielleicht auch sogar, ihm dabei zu helfen, seinen Platz zu finden, an dem er sein soll. Ich glaube, eine der größten Gefahren in Beziehung ist es, dass wir meinen, was der andere ist, denkt, und was er will. Wenn wir dieses Muster immer schon im Kopf haben, dann wird es uns schwer fallen, in ihn zu investieren. Dann wird es uns schwer fallen, ihm die Zeit zu schenken, ihm zuzuhören und für ihn zu beten. Das Besondere ist ja, ich glaube, ich schreibe das jetzt nicht auf, das dauert zu lange, dass wir alle Menschen sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Alle Menschen sind einzigartig in der Art und Weise, wie sie sind. So können wir es in der Bibel nachlesen. Ich habe hier schon vor 2 Wochen diesen Psalm 139 vorgelesen. Gott hat uns einzigartig und er hat uns als Ebenbilder geschaffen. Das ist super. Aber das bedeutet auch, alle anderen sind anders. Alle, weil ich bin ja einzigartig und alle anderen sind auch einzigartig und wenn alle anderen anders sind als ich, dann bedeutet das wahrscheinlich auch, dass ich eigentlich nur mich verstehen kann und kaum einen anderen. Wir haben das ja in der Brücke gesehen, 50% im Normalfall, es kann ausgebaut werden, wir verstehen uns 120%. Aber es muss mir bewusst sein, es muss mir bewusst sein, dass ich den anderen gar nicht ganz verstehen kann, weil er ist anders. Und diese Andersartigkeit zwischen dem anderen, meinem Gegenüber und mir, die führt zu Spannung. Sie führt immer zu Spannung. Deshalb habe ich hier so einen Blitz hingemalt. Es führt immer zu Spannung. Und das Verrückte ist, wenn Gott uns so geschaffen hat, dann will Gott Spannung. Gott will, dass es diese Spannung gibt. Das kann man sich erstmal nicht so richtig vorstellen, finde ich. Und als ich es aufgeschrieben habe, dachte ich, na, ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Aber ich glaube schon, ein schöner Satz, den ich irgendwo aufgeschnappt habe, heißt, die totale Entspannung ist der Tod. Wer keine Spannung in seiner Ehe haben möchte, der will eine tote Beziehung. Das hat mir sofort eingeleuchtet. Ist mir eingeleuchtet. Spannungen sind normal, weil die Unterschiedlichkeiten einfach da sind. Und deshalb geht es nicht darum, diese Spannung zu vermeiden, um zu sterben, sondern es geht darum, wie gehe ich mit diesen Spannungen um? Was tue ich mit dem Bewusstsein, der andere ist anders als ich und trotzdem einzigartig, weil er von Gott gemacht wurde? Er ist ein Schatz, ein Juwel. Wie gehe ich damit um? Es kommt nicht so richtig zusammen. Wir müssen die Spannung lösen, die unguten Spannungen lösen, die den Wert des anderen erkennen. Und dieser Prozess ist eigentlich ein Prozess, der wie so ein Wettrennen ist. Das ist auf Zeit, das muss schnell geschehen. Sonst passieren andere Dinge. Im Prinzip ist es wichtig, zwei Dinge, also es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich Spannung, wie Spannungen unterschiedlich sich auswirken können. Das eine ist, dass, ich fange mal hier bei dem Minus an, es gibt ein Missverständnis. Das ist das, was wir zum Beispiel hier in der Gemeinde auch schon einmal erlebt haben. Zwei, dreimal erlebt haben. Es gibt Missverständnisse, weil andere Menschen anders waren. Und was passiert dann? Was ist der nächste Schritt, der hier folgt? Als nächster Schritt ist es eigentlich oft so, dass es dann auch Misstrauen gibt der Person gegenüber. Das kann etwas sein. Das bedeutet, da fragt man, warum hast du das gemacht? Was soll das? Man nimmt das persönlich. Das hat gar nichts mit der Sache mehr zu tun, sondern hat mit mir etwas zu tun. Und dieser Pfeiler des Vertrauens, der bröckelt schon. Der bröckelt erheblich. Und wenn man hier dann gelandet ist, in der nächsten Stufe, die bedeutet Ablehnung, dann ist hier bei dem Misstrauen, wo er vielleicht noch ein Fragezeichen steht, schon längst ein Ausrufezeichen. Der macht das nur, um mich zu ärgern. Der macht das absichtlich und deshalb geschieht da diese Ablehnung. Und das Letzte, wahrscheinlich das Schlimmste, ist die Verachtung. Die Verachtung, das, was da passiert ist, das schmerzt mich, das ist etwas, was nicht mehr ohne eine Narbe, ohne dass etwas zurückbleibt, rückgängig zu machen ist. Das ist das, wie Spannungen häufig gelöst werden, wie sie aber nicht gelöst werden sollen. Die Gefahr, die es auch noch gibt, dass während ich hier vielleicht Schritt für Schritt durchmache, wenn ich dieses Missverständnis mit jemandem teile, dann braucht er gar nicht Schritt für Schritt mitgehen. Dann rutscht er sofort durch, bis hier unten hin, wenn ich ihn für mich gewinnen kann. Also das, was eigentlich nur meine Sache ist, meine Spannung, da kann ich einen anderen direkt mit nach unten ziehen. Positiv kann das natürlich auch anders laufen. Es gibt Verständnis. Verständnis, ich weiß ja um die Andersartigkeit des anderen, ich weiß, wie der groß geworden ist, ich kenne seine Geschichte und deshalb habe ich Verständnis für das, was er tut und sagt. Das bedeutet meistens, man muss Zeit investieren und manchmal muss man auch ein bisschen Auszeit investieren, um sich erstmal abzuregen, weil einen das dann vielleicht trotzdem aufgeregt hat. Aber daraus kann etwas entstehen, was Vertrauen bedeutet. Das nächste, was in dieser Beziehung dann aus dieser Spannung passieren kann, ist Vertrauen. Okay, ich weiß um die Anderskeit des anderen, aber ich vertraue darauf, weil ich eigentlich weiß, der meint es gut mit mir. Der will mir gar nichts, sondern ich schenke ihm dieses Vertrauen als Vorschuss in diese Beziehung. Und als drittes, ich akzeptiere ihn, ohne ihn zu kritisieren. Und das letzte, da sind wir wieder beim Respekt, ich respektiere ihn. Respektiere bedeutet in diesem Zusammenhang, ich bin bereit, von ihm zu lernen. Das sind die Wege, wie man auch mit Spannungen umgehen kann. Und den Punkt würde ich auch gerade noch mit 2 Minuten abschließen, wo ihr selbst drüber nachdenken könnt. Welche Menschen irritiere ich? Bei welchen Menschen löse ich das hier aus? Missverständnisse. Vielleicht könnte man auch fragen, welche Personen ärgere ich? Und ich weiß davon. Dann könnt ihr jetzt kurz mal überlegen, was werde ich tun, um das in Zukunft zu ändern? Umgekehrt könnt ihr auch fragen, welche Personen irritieren mich, ärgern mich? Und was werde ich tun, um das zu klären? Der letzte Punkt, ganz kurz, dich erleben. Den anderen als Schatz erleben. Wie kann das funktionieren? Es kann nur funktionieren, wenn wir uns dem anderen gegenüber öffnen und ihm diesen Respekt, diese Liebe und die Aufmerksamkeit wirklich schenken. Nur dann wird es uns gelingen, den anderen als Schatz auch wirklich zu erleben. Es ist schon ein Schritt, ihn anderen zu entdecken und den anderen vielleicht als Schatz auch mitzuentwickeln. Aber ihn zu erleben, funktioniert nur in einer offenen Haltung. Funktioniert nur, wenn ich bereit bin, mich zu öffnen für diese Person. Schatzsucher für andere, mit anderen, muss ich an dem Ort sein, wo ich lebe, wo ich bereit bin, diese 3 Pfeiler vielleicht auch zu setzen, ganz bewusst, bei Personen, mit denen ich vielleicht sonst nicht so eine Nähe habe. Aber ich spüre, da ist eine Beziehung, die kann entstehen und ich bin bereit, darin auch zu investieren. Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe. Der andere ist ein Schatz. Mir hilft das ungemein, den anderen versuchen, mit den Augen Gottes zu sehen. Wenn ich mir vorstelle, da ist eine Person, mit der ich nicht so gut klarkomme, und mir vorstelle, das ist ein Ebenbild Gottes, für Gott ein Schatz, für Gott jemand, für den er ans Kreuz gegangen ist, für Gott jemand, mit dem er unbedingt zusammen sein will, dann verändert das meine Haltung diesem Menschen gegenüber. Vielleicht ist das der erste Schritt, den ich hier so am Ende bringe. Lasst uns Schatzsucher werden. Nicht nur Gott als Schatz erleben, nicht nur uns, sondern auch die anderen. Jesus sagt, an der Liebe, die ihr in der Gemeinde zueinander habt, soll man erkennen? Dass ihr meine Jünger seid, genau. Im Prinzip, dass ihr mich darstellt, dass ihr mich habt. Lasst uns zu Juwelen werden, zu Schätzen, Gottes Schätzen und das auch einander entdecken. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns wohnst und dass Gemeinde auch immer du selbst bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir lernen, diese Schritte aufeinander zuzugehen. Danke dafür, dass du der Herr bist. Amen.